Liebe Hörerinnen und Hörer, spreche heute noch über das Thema, was kommt danach, über das Thema Mystik und über den Himmel, den wir erhoffen. Was kommt danach? Wie geht es zu, wenn ich sterbe? Wie sieht das Leben im Jenseits aus? Es gibt Zeitgenossen, die sich ziemlich sicher sind. Der Tod führt zum persönlichen Zusammenbruch. Wenn er eintritt, ist alles vorbei. Nacht, Ende, totales Verlöschen. Was bleibt, ist der Schmerz und die Erinnerung der Hinterbliebenen. Es gibt sicher keine Meinung bezüglich Leben und Tod, die momentan nicht vertreten würde. Im Internet besitzt jede von ihnen ein eigenes Forum, wo sie ausgiebig diskutiert wird. Aber eine schleichende Übereinkunft scheint doch in Richtung Pessimismus zu deuten. Ob dafür philosophisch-literarische Entwicklungen verantwortlich sind oder einfach der Diesseitskult einer materiell noch immer verwöhnten Generation durchschlägt, weiß ich nicht. In jedem Fall fließen viele Faktoren ineinander, wobei die schwindende Prägekraft der Religion ganz bestimmt eine Rolle spielt. Mit der sinkenden Glaubensbereitschaft hat sich allerdings auch das gesellschaftliche Angstszenario verändert. In der Antike wie im Mittelalter zitterten die Menschen gerade aus religiösen Gründen. Griechen und Römer fürchteten das Schicksal und den Neid der Götter. Man hatte Gewissensbisse, wenn es einem zu gut ging. Das Blatt konnte sich jederzeit wenden. Angst beherrschte auch das Mittelalter. Es war die Angst vor dem jüngsten Gericht, die Angst vor dem göttlichen Zorn und der ewigen Hölle. Befürchtungen dieser Art hat die Neuzeit vom Tisch gefegt. Lebt es sich seitdem angstfrei? Heute sitzt vielen die Furcht vor dem schwarzen Abgrund im Nacken. Beharrliche Zweifel an der Religion haben zwar das Kokettieren mit der geistigen Lehre salonfähig gemacht. Da ist kein Gott und kein Bergen der letzte Sinn des Daseins. Also geht das Leben nach der Stunde Null auch nicht weiter. Doch dass es nach dem Tod tatsächlich kein Wiedersehen mit verstorbenen Verwandten und Freunden, keine Heilung offener Wunden, kein persönliches Glück mehr geben soll, stört und beunruhigt trotzdem. Dass nichts, von dem zunächst nur Freiheit auszugehen scheint, zeigt seine Zähne immer wieder. Ich für meinen Teil glaube jedenfalls nicht, dass man ohne inneren Protest in den aufgesperrten Rachen der Verneinung blicken kann. Niemand hält das aus. Schon deshalb stößt der Pessimismus auf seine Grenzen. Ich sagte es schon, im Menschen sträubt sich alles gegen den Gedanken, eines Tages sang- und klanglos ausgelöscht zu werden. Denn dass vorher, bevor es ans Sterben ging, tatsächlich etwas war, lässt sich nun ja nicht bestreiten. Ich frage mich, zuvor ein solches Wunder, dann der völlige Abbruch? Zuvor etwas, dann nichts mehr? Ein zauberhaftes, vielschichtiges Diesseits, dann das platte Nichts, einfach nur Nacht, nur Schwärze, völlige Fehlanzeige? Mir jedenfalls geht das nicht ein und ich meine, da schon das Leben hier und heute so viele wunderbare Geheimnisse birgt, sollte man sie auch dem Tod zugestehen. Und würde umgekehrt drüben die absolute Leere regieren, müsste auch das Treiben auf dieser Welt eine Seifenblase voller Belanglosigkeiten sein, wogegen vieles spricht. Gegen die offene oder verdeckte Behauptung, dass mit dem Tod alles aus sei, ist einzuwenden, dass immerhin jetzt etwas ist. In jedem Fall bin ich. Für mich ist es, ich spreche nun im philosophischen Sinn von einem Ich, für mich ist es unvorstellbar, nicht zu sein. Jeder kann das nachvollziehen, dass ich existiere und ich um mich selber weiß, ist ein Faktum, das auch der Tod nicht ignorieren kann. Nun gibt es auch Berichte über das Jenseits, die von Mystikern, von Männern und Frauen mit visionärer Begabung stammen. Haben Sie das große Fragezeichen gekappt? Ich denke etwa an das Werk der Klosterfrau Mechthild von Hageborn, die im 13. Jahrhundert lebte. Aber auch weniger geläufige Namen sind interessant. Diener der Agnes Blanbeckin zum Beispiel, die eine gottesfürchtige Zeitgenossin Mechthilds in Wien gewesen ist. Sie hatte Himmelsvisionen, die sie immer wieder mit dem Wort Licht in Verbindung bringt. Was sie in diesem Licht schaut, hat ihr Beichtvater aufgezeichnet. Er schreibt, erhoben in den Geist, sah sie den offenen Himmel und den Herrn in seiner Majestät und Glorie und alle Heiligen mit ihm und den Einfluss und die Einströmungen von Gott in die Heiligen in Gott. Dann in dieses Licht geführt, sah sie die himmlische Stadt. Und sie sah so Gott und erkannte die seligste Dreifaltigkeit deutlicher als in irgendeiner Vision. Darüber erzählte sie mir etwas, was ich mit dem Verstand nicht fassen konnte. Sie sah und erkannte die Wohnstätte der Einzelnen in der Heimat und aller noch im sterblichen Fleisch Existierenden. Und schon im genannten Licht bleibend erkannte sie alle Menschen. Die Mystikerin Agnes dringt in Regionen vor, die anderen, auch Tiefgläubigen, hartnäckig versperrt sind. Was die meisten nur aus der Bibel oder vielleicht von Predigten wissen, wird bei der Wiener Seherin zu einem Bestandteil der eigenen Biografie. Mystisch begnadet schaut sie sozusagen über das Wort der Verkündigung hinaus. Sie durchwandert die Aussagen des Glaubens wie im Traum und stellt sie als lebendige Bilder vor sich hin. Das gleiche gilt für viele andere Mystikerinnen und Mystiker, auch außerhalb des Christentums. Ihr Tiefblick legt den Grund der Dinge frei. Er lässt, worauf es ankommt, regelrecht schmecken, mit allen Sinnen erspüren. Die Mystiker, ihr Griff nach den Sternen, der ihnen von oben ermöglicht wurde, hat dazu beigetragen, dass sich das geistbegabte Geschöpf seine Nähe zum Ewigen immer bewusst blieb. Insofern war die Frage nach dem Tod niemals aus dem Gesichtsfeld der Mystiker verschwunden. Denn liegt darin nicht ein offener Widerspruch, dass Kreaturen, dass der Mensch sterben muss, obwohl er vom Ewigen durchwaltet sind? Tiefgründige Antworten auf dieses Problem bietet das Werk des spätmittelalterlichen Denkers und Seelenführers Meister Eckhart. Für ihn steht fest, dass der Mensch in seinem Innersten Gott selbst berührt und an dessen Unvergänglichkeit teilhat. Aber durch die Sünde ist dieses Privileg in Frage gestellt. Das Ewige im Menschen wurde verschüttet und nun liegt alles daran, es wieder aufzuspüren. Dazu verhilft nicht zuletzt der Tod. Es gibt nämlich, lehrt Meister Eckhart, zweierlei Geburt der Menschen, eine in die Welt und eine aus der Welt, will sagen, geistig in Gott hinein. Der Tod nimmt so gesehen die Rolle eines Befreiers wahr. Deshalb kann er dem geistbegabten Geschöpf nur willkommen sein. Meister Eckhart weiß, dass der Mensch mit allem, was ihn ausmacht, von Gott abhängig bleibt. Gott ist absoluter Verstand und absoluter Wille, durchweg gut, ohne Anfang und Ende. Aber in Gott, und weil Gott es so fügt, ist auch der Mensch Verstand und Wille, ist auch er gewissermaßen absolut, und diese Wahrheit soll er tiefer und tiefer erkennen. Der Mensch ist freilich zugleich Sünder. Sein Denken und Wollen wird nur allzu schnell von Gott abgelenkt. Meister Eckhart gibt mit dieser Einschätzung Erfahrungen wieder, die jeder macht. Dass nämlich die Welt, so unschuldig sie auch sei, zur großen Versuchung werden kann. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ihre Schönheit das Ewige vergessen macht. Zählt die Schöpfung mehr als der Schöpfer, wird aus ihr ein riesiges Grab, dass sich der verblendete Mensch selbst schaufelt. Sein Inneres stumpft ab, zerfasert sich, sieht Gott nicht mehr und entfremdet sich von ihm. Mitten im Leben stirbt auf diese Weise das eigentlich Kostbare, und viele merken es nicht einmal. Dass angesichts dieses seelischen Todes der körperliche Tod wie ein Befreiungsschlag wirkt, ist nunmehr ohne weiteres einzusehen. Für Meister Eckhart bringt der Tod Erkenntnis. Er führt zur Einsicht, wie verzerrt die Optik der Sünde war, und er bringt neu ans Licht, dass der Mensch im Grunde seines Wesens wie Gott ist. Deshalb bedeutet zu sterben, dass man zum reinen Leben zurückkehrt, zum wahren Sein, wie Meister Eckhart sich ausdrückt. Der Mensch kommt am Ende seiner Tage so zum Vorschein, wie Gott ihn von Anfang an gewollt hat. Meister Eckhart sagt, was geschaffen ist, muss aufgebrochen werden, soll sich das Gute durchsetzen. Die Schale muss entzwei sein, damit der Kern hervortritt. Das also ist der Tod, wie ein großer Beter und Denker der Christenheit ihn sah, die Erscheinung des Ewigen, der Beweis, dass Gott und Mensch verwandt sind. Die Kräfte fließen ineinander. Gemäß der Hoffnung des Apostels Paulus, wonach Gott am Ende der Zeit alles in allem sein wird. Damit bin ich am Ende meiner Vortragsreihe angelangt. Was kommt danach? Was geschieht, wenn der Mensch stirbt? Was erwartet ihn, wenn es diese Erde und dieses Universum nicht mehr geben wird und Lebende wie Tote gerichtet sind? Die christliche Tradition stellt, sofern sich der Mensch der barmherzigen Liebe Gottes zu öffnen weiß, den Himmel in Aussicht. Jeder versteht dieses Wort auf Anhieb, der Himmel. Was ist der Himmel? Da jede Beschreibung glücklicherweise scheitern muss, taten immer schon Bilder gute Dienste. Das Neue Testament und wohl auch Jesus selbst hat sie kurzerhand aus dem Leben gegriffen. Da ist zum Beispiel von einem Festmahl, von einer Hochzeitsfeier die Rede, zu der viele geladen sind und zu der auch viele kommen. Ganz klar, man darf solche Vergleiche nicht überstrapazieren. Aber die biblischen Schriftsteller hatten den Festbetrieb ihrer Zeit vor Augen, und der war etwas Besonderes. Denn die gesellige Lustbarkeit von damals unterbrach einen harten und entbehrungsreichen Alltag. Verwandte und Bekannte fanden zusammen, die sich lange nicht gesehen hatten und entsprechend viel zu erzählen wussten. Man genoss gutes Essen mit Wein in Fülle, wovon sich sonst nur träumen ließ. Musik, Tanz und Spiel schoben für den Augenblick jede Sorge weg. Die Gäste wurden aufmerksam bedient, so dass sich niemand um irgendetwas zu kümmern brauchte. Einfach verwöhnt zu werden. Heute leben ganze Branchen davon, dass diesem Bedürfnis gegen einiges Geld Rechnung getragen wird. Vielleicht hätte von daher das Wort Wellness momentan die besseren Chancen, eine Ahnung vom Himmel zu vermitteln. Meinetwegen. Jedenfalls wird der Himmel einfach schön sein und alle mit dem beschenken, was sich auf Erden nur ansatzweise verwirklichen lässt. Wohlbefinden an Leib und Seele. Ein inneres Gleichgewicht, weil jeder mit sich selbst und seinem Schicksal versöhnt ist. Die Stimmigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen. Harmonie im Einklang mit dem All. Und dabei keine Anfechtung und keine Bedrohung mehr. Der Tod hat jede Bedeutung eingebüßt. Da freilich der Mensch mit Gütern allein nicht abzuspeisen ist, auch nicht mit Unvergänglichen, hat die Bibel zusätzliche Bilder für den Himmel bereitgestellt. Am tiefgründigsten ist sicher der Vergleich mit einer integren Gesellschaft, in der Gott als König regiert. Das heißt, himmlische Zustände werden dann herrschen, wenn Gott herrscht, ohne den Widerstand einer fehlgelenkten Freiheit, ohne die aus ihr folgende Verhärtung und Verblendung der Herzen. Reich Gottes. Das bedeutet sicher auch Wohlbefinden an Leib und Seele, Versöhnung mit sich selbst, Stimmigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen, Harmonie im Einklang mit dem All. Aber es geht um mehr, um sehr viel mehr. Denn als vollendetes Geschöpf wird der Mensch über sich hinauswachsen. Er wird in Gott hineinwachsen, der, nach einem Wort des Kirchenlehrers Augustinus, das endlose Ende des Menschen ist. Mit grandiosen Worten kündigt die geheime Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, diese für jetzt unvorstellbare Wirklichkeit an. Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe, noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Mehr wage ich nicht zu sagen, nur den Segen zu erbitten, den Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.